aus Potsdam. Der nächste Talk geht um ein wichtiges Thema, gerade heutzutage, und zwar um Vertrauen in der digitalen Kommunikation. Gehalten wird der Vortrag von Jürgen Kai aus Thüringen in Rudolstadt. Also er ist heute nicht hier, sondern er sitzt halt im fernen Thüringen, und Rudolstadt kennt man anscheinend nur von einem Musikfestival. Und nach dem Vortrag wird es ein Live-Q&A geben, wo er hier zugeschaltet sein wird. Also stellt fleißig eure Fragen im Matrix-Chat oder auf Twitter oder Mastodon. Und ohne weitere Worte geht es jetzt direkt über in den Vortrag.
Tja, ich wünsche erstmal einen schönen guten Tag. Der Titel der Erzählung heute ist Vertrauen in der digitalen Kommunikation. Das ist erstmal ein bisschen sperrig und wolkig, der Titel. Im Konkreten soll es hierbei gehen um X509-Zertifikate, Public Key-Infrastruktur zu ihrer Verwaltung und asymmetrische Kryptographie als Grundlage des Ganzen. Ein paar kurze Worte zu mir. Im Netz kann man mich an verschiedensten Stellen finden. Einige der Kommunikationsendpunkte habe ich hier mal aufgelistet. Man findet auch noch einige mehr unter der als ersten Punkt hier zu sehenden Webseite. Warum das Ganze? Ich habe damit angefangen, erstmal eine Einordnung geben zu wollen. Und zwar unterscheide ich hier zwischen direkter und indirekter Kommunikation. Bei direkter Kommunikation sehen sich zwei Menschen, Kommunikationspartner, direkt und können die Kommunikation und die Wirkung direkt beobachten. Bei indirekter Kommunikation müssen zwei Kommunikationspartner die Übertragung der Botschaft einem oder mehreren Helfern überlassen und können die Botschaft nicht auf dem gesamten Weg beobachten. Das macht die Kommunikation schwierig und anfällig, vor allen Dingen anfällig gegenüber der Verfälschung des Inhalts, der Botschaften und des Mitlesens. Also wenn ich die Botschaft nicht auf dem gesamten Weg überwachen kann, kann ich auch nicht sicher sein, dass die nicht unter Umständen von anderen Leuten gesehen wird, die sie eigentlich nichts angehen oder manipuliert werden. Diese Probleme in der indirekten Kommunikation hatte schon Ole Cäsar. Und man hat auch schon früher diverse Ideen entwickelt, wie man dem abhelfen könnte. Beim Postverkehr kam es sehr schnell dazu, dass Manipulation der Post drakonische Strafen nach sich gezogen hat. Prominentestes Beispiel und das, was auch die meisten Leute vielleicht schon mal gehört haben, ist, in den USA ist die Manipulation der Post ein Bundesvergehen und wird nicht etwa vom Sheriff verfolgt, sondern vom FBI. Und das, wenn man dessen schuldig gefunden wird, gibt auch gleich einige Jahre Gefängnis. Bei der Telegrafie als etwas jüngerer Vertreter im Vergleich dazu, Telegrafie kennen vielleicht wirklich sehr, sehr viele, zumindest den Namen des Morsecodes. Morsecode war aber nur sozusagen die technische Grundlage der Nachrichtenübermittlung. Eigentlich hatte jede Telegrafengesellschaft ihre eigenen Codebücher. Und das war im Prinzip schon der Anfang einer Verschlüsselung. Und relativ schnell kamen dann auch private Codebücher auf. Da war es nicht so sehr der Grund, dass man die Nachrichten verschlüsseln wollte und gegen unerwünschte Mitleser sichern, sondern damals war es so, vor ein paar Jahren ist das auch wieder im Mobilfunk hier aufgetaucht, dass es keine Flatrate der Kommunikation gab, sondern dass das proportional zum Aufwand abgerechnet worden ist. Und der Aufwand war eben damals die Anzahl Buchstaben, die man übertragen hat beim Telegrafieren oder Wörter, je nachdem, wie es abgerechnet worden ist. Und so kam es eben, dass bestimmte Schlüsselwörter durch andere Begriffe ersetzt wurden. Beispiel ein Unternehmen, was mit landwirtschaftlichen Produkten handelt und öfters mal über die Menge, den Zustand oder die Preise für abgehangene Schweinehälften kommunizieren muss, müsste relativ viel bezahlen, wenn sie das so stehen lassen würden. Wenn man stattdessen für abgehangene Schweinehälfte einfach den Begriff Ei ersetzt, dann ist das wesentlich schneller. Und wenn die Bedeutung auf beiden Seiten bekannt ist und diese Abbildung, dann kann man trotzdem über die entsprechenden Dinge kommunizieren, muss aber nicht ganz so viel Geld bezahlen. Das war also damals einer der Hauptgründe, um erstmal Geld zu sparen bei der Kommunikation, aber eben auch Anfänge der Verschlüsselung. Ja, ist Verschlüsseln eigentlich die Lösung? Könnte man sich fragen. Dazu zunächst das nochmal ein kurzer Exkurs. Ganz generell ist es ja so, dass wenn man heutzutage von Verschlüsseln, Klartext und sowas hört, das Konzept Klartext ist nicht so eindeutig, wie man sich das vielleicht intuitiv erklären möchte. Es geht immer darum, dass in einer Kommunikation bestimmte Symbole auftauchen und eine Kommunikation kann nur dann zustande kommen, wenn Sender und Empfänger sich über die Symbole und deren Bedeutung im Klaren sind. Also ein ganz seltsames Beispiel aus der Literatur ist das Zuckerbeispiel. Da geht es eigentlich darum, dass wenn man sehr viel Zucker aufnimmt mit der Nahrung, man überschüssigen Zucker über den Urin ausscheidet. Das heißt, man kann den Zuckergehalt im Urin messen. Das ist erstmal ein vollkommen natürlicher Vorgang. Das hat schon funktioniert bei uns lange bevor wir Schriftsprache erfunden haben. Aber wenn ich mich jetzt verabrede mit jemand anderem, mit dem Laboranten zum Beispiel, der die Untersuchung durchführt, dass das Vorhandensein des Zuckers im Urin, des erhöhten Zuckerspiegels, ein bestimmtes Signal ist, dann kann ich dadurch Informationen übertragen. Der Außenstehende, der es nicht weiß, dass ich diese Verabredung getroffen habe mit dem Laboranten, wird davon gar nichts mitkriegen, dass ich hier kommuniziere. Anderes Beispiel sind die verschiedenen Alphabete für unsere Schriftsprachen, die wir haben. Ich habe hier nochmal drei aufgeführt. Lateinisch, Arabisch und Kyrillisches Alphabet. Wenn jemand mir eine Nachricht schickt oder wenn ich an einer Nachricht vorbeikomme, die in arabischer Schrift verfasst ist, kann ich damit nichts anfangen. Also ich persönlich kann damit nichts anfangen, weil ich diese Schrift nicht kenne. Selbst wenn ich die Sprache sprechen würde und mich mit anderen Leuten in der direkten Kommunikation verständigen könnte, wenn ich die Schriftsprache nicht kenne, wird eine solche Botschaft immer noch unentzifferbar sein für mich. Man hat sich diese Beziehung zwischen Symbolen und Bedeutungen auch schon früher zunutze gemacht. Zum Beispiel gab es im Zweiten Weltkrieg bei der amerikanischen Armee die sogenannten Code Talkers. Diese haben, deswegen nennt man diese Variante auch Navajo Code, die Nachrichten, die zu übertragen waren, in die Sprache der amerikanischen Ureinwohner vom Stamm der Navajo oder vom Volk der Navajo übertragen. Das wurde dann über Funk weitergegeben und am anderen Ende saß natürlich jemand, der diese Sprache kennen musste und der hat es dann wieder zurückübersetzt in amerikanisches Englisch und den entsprechenden befehlshabenden Offizieren weitergegeben. Die Auswahl speziell dieser Sprache und warum nur diese Sprache verwendet worden ist im Zweiten Weltkrieg auf diese Art und Weise, geschah dadurch, dass man die historischen Aufzeichnungen zu Rate gezogen hat und sich gefragt hat, mit welchen amerikanischen Ureinwohnervölkern hatten denn deutsche Forscher Kontakt? Und da fand man tatsächlich raus, oder man fand keinen Hinweis darauf, dass Deutsche in der Vergangenheit mit Menschen des Navajo-Volks Kontakt hatten und deswegen hat man diese Sprache ausgewählt. Weil man so die Sicherheit erhöhen wollte, dass die Deutschen nicht dahinter kommen. Eine etwas modernere Variante war etwas, das ich selber mal beobachten konnte. Ich persönlich nenne das Schwabencode, das ist kein offizieller Titel, Navajo-Code ist es schon. Und das wurde in einem früheren Arbeitsverhältnis von mir benutzt. Das Unternehmen hatte weltweit Baustellen, an denen ich dort gearbeitet habe. Und diese Baustellen haben erfordert, dass ein entsprechendes Baustellentagebuch geführt wurde und Baustellenberichte ans Stammhaus geschickt wurden. Und einer der Kollegen dort war sehr, sehr vorsichtig, was die Offenbarung von Geheimnissen anging und hat, um das eben zu verhindern, seine Baustellenberichte auf Schwäbisch abgefasst, also den schwäbischen Dialekt, die schwäbische Mundart verschriftlicht, hat diese Berichte ans Stammhaus geschickt und im Stammhaus der Abteilungsleiter, der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, stammte auch aus Schwaben, der konnte das also lesen und interpretieren und hat dann seine Berichte gehabt. Andere Beispiele für solche Symbole und Bedeutungen sind die verschiedenen Codierungsvarianten, weil in unseren Arbeitsspeichern, egal ob Handy, Laptop, PC, sonst wo, stehen ja keine Buchstaben drin, sondern es stehen nur Bitmuster. Und diese Bitmuster sind entsprechend zu interpretieren. Es gibt hier drei Beispiele, es sind noch deutlich mehr verfügbar, ASCII, EBCDIC und UTF-8. Und das Betriebssystem interpretiert sozusagen diese Bitmuster zunächst erstmal für uns, erstellt auf dieser Grundlage der Interpretation dann grafische Zeichen und die sehen wir zum Beispiel auf dem Bildschirm oder auf einem Ausdruck, wer noch einen Drucker kennt. Und wenn das nicht funktioniert, wenn eben Symbole und Bedeutungen nicht eindeutig klar sind, dann sieht man eben zum Beispiel in Webfrontends oder anderen Anwendungen gerne mal Pseudozeichen, wo eigentlich Umlaute stehen sollen. Quintessenz also nochmal, Sender und Empfänger müssen sich über die Bedeutung der Symbole einig sein. Und Verschlüsseln funktioniert so, dass man entsprechende Abbildungen zwischen Symbolen und Bedeutungen wählt, die andere Leute nicht kennen, für die die Kommunikation nicht gedacht ist. Und zu Caesars-Zeiten gab es das auch schon, das war ein einfaches Umkodieren. Umkodieren kann man, indem man andere Symbole für bekannte Bedeutungen benutzt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Conan Doyle mit dem Titel Die tanzenden Männchen, in der Sherlock Holmes eine verschlüsselte Botschaft entschlüsseln muss. Und da sind eben statt der Buchstaben, die man normalerweise vermuten würde, Strichmännchen zu sehen, die jeder eine etwas andere Position einnehmen, und dahinter verbirgt sich dann die Bedeutung. Ansonsten könnte man auch bekannte Symbole andere Bedeutungen zuordnen. Das ein Beispiel dafür wäre, wenn der Name schon im Titel steht, die Caesar-Chiffre, wo einfach statt eines Buchstabens ein anderer Buchstabe eingesetzt worden ist. Und diese Abbildung, welcher Buchstabe für welchen steht, war dann der Schlüssel zum erfolgreichen Dekodieren. Ich habe schon den Begriff Schlüssel gerade in den Mund genommen. Diese Abbildung zwischen Symbol und Bedeutung ist idealerweise nur zwei Parteien bekannt. Damit das so bleibt, dass nur wirklich der Sender und Empfänger diese Abbildung kennen, hilft es, die Bedeutung oft zu ändern. Das Dilemma dabei ist, dass der Austausch, also wenn man diesen Schlüssel ändern möchte, für diesen Austausch muss man sich persönlich treffen oder einen sicheren Kanal haben. Persönlich treffen oder sicheren Kanal würde aber bedeuten, ja, warum will ich dann erst einen Schlüssel austauschen? Da kann ich es mir ja gleich sagen, die Botschaft, beziehungsweise die Botschaft über den sicheren Kanal schicken und nicht erst den Schlüssel. Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, wie man also vernünftig oft den Schlüssel austauschen kann, um ihn geheim zu halten und sicher zu sein, dass nur die wirklich beteiligten, an der Kommunikation beteiligten Parteien den Schlüssel kennen. Da haben sich schon andere Leute drüber Gedanken gemacht, und irgendwann kam dann die Idee, das Ganze mit einer asymmetrischen Verschlüsselung zu probieren. Die asymmetrische Verschlüsselung funktioniert wie folgt. Ich muss erstmal keine Schlüssel austauschen. Der Grund dafür ist, es existieren zwei Schlüssel. Was ich mit dem einen verschlüssele, kann ich mit dem zweiten entschlüsseln. Und nur so. Das heißt, wenn ich mit dem einen Schlüssel des Paares etwas verschlüssele, dann kann ich es mit diesem Schlüssel nicht wieder entschlüsseln. Und das gibt mir die Gelegenheit, diesen Schlüssel, der zum Verschlüsseln benutzt werden soll, einfach in die Gegend zu streuen. Ich kann den in Zeitungen drucken, Flugblätter draus machen, in sozialen Medien posten. Das wird der Vertraulichkeit der Kommunikation keinen Abbruch tun. Und das Problem dabei ist aber, dass wenn ich sowas mache, wenn ich einfach diesen öffentlichen Schlüssel, mit dem jeder Botschaften für mich verschlüsseln kann, ausstreue, dann weiß ich nicht mehr, von wem kommt denn die Kommunikation eigentlich, wenn ich einen verschlüsselten Text empfange. Ich kann den entschlüsseln, ich kann ihn mir durchlesen, ich kann die Informationen entnehmen, aber ich weiß nicht mehr, von wem kommt die. Bei der symmetrischen Verschlüsselung, wo ich davon ausgehe, dass nur mein Kommunikationspartner über den Schlüssel verfügt, weiß ich genau, wenn diese Tatsache tatsächlich hält, weiß ich genau, wenn ich eine verschlüsselte Botschaft kriege, von wem die ist. Mit asymmetrischer Verschlüsselung allein weiß ich das nicht mehr, weil ich ja meinen Schlüssel möglichst breit streue, damit jeder mir verschlüsselte Nachrichten schicken kann. Und dann weiß ich eben nicht mehr, von wem kommt die denn jetzt. Und kommt sie wirklich von dem ich annehme oder von dem in der Nachricht behauptet wird, dass das der Absender wäre. Als grafisches Beispiel habe ich hier jetzt nochmal angefügt, das Hinterlegen eines Vorhängeschlosses im Park könnte man als Streuen des öffentlichen Schlüssels sehen. Und derjenige, der eigentlich mir eine Information schicken soll, nimmt dieses Schloss, legt die Botschaft in eine Box, verschließt die Box mit diesem Schloss, und ich kann dann hinterher dieses Schloss wieder aufschließen mit meinem Schlüssel und kann die Botschaft lesen. Okay, aber es wäre halt auch möglich, dass irgendjemand dieses Vorhängeschloss im Park findet, es an sich nimmt, stattdessen sein eigenes dorthin legt Und wenn derjenige, der mir die Botschaft schicken soll, eben das Schloss findet, selbes Vorgehen, er legt die Botschaft in die Box, verschließt sie. Und wenn ich diese Box jetzt empfange, dann kann ich nicht erkennen, wenn derjenige, der das Vorhängeschloss ausgetauscht hat, diese Box abfängt, kann er mit seinem Schlüssel das Schloss öffnen, lesen, was drin ist, er kann es auch verändern und dann mit dem Schloss, was ich ursprünglich in den Park gelegt habe, die Box wieder verschließen und mir zukommen lassen. Ich würde nicht erkennen, dass die Nachricht manipuliert worden ist. Das heißt, ich muss also irgendwie sicherstellen, dass ich erkennen kann, von wem diese Nachricht stammte. Wieder einen kurzen Exkurs. Es gab auch mal eine Idee, wie ich gesicherte Kommunikation ohne jeden Schlüsselaustausch hinbekommen könnte. Eine konkrete Implementierung dabei ist hier angegeben unter dem Link, wie unter den anderen Links, die in der Präsentation stehen. Überhaupt kann man weitergehende Informationen finden zu den jeweiligen Themen. Und die Illustration stammt hier von Etsy. Das ist wirklich genau so gemeint. Es gibt eine Box, an die man zwei Vorhängeschlosser machen könnte. Derjenige, der mir eine Nachricht zukommen lassen möchte, verschließt eine der Zuhaltungen mit seinem Schloss und schickt mir die Box. Da kann ich erstmal nichts damit anfangen, aber ich kann mit einem meiner Schlösser die zweite Zuhaltung versperren. Dann kann ich die Box zurückschicken. Der ursprüngliche Sender nimmt sein Schloss wieder ab. Die Box ist aber immer noch verschlossen mit meinem Schloss und schickt mir die Box nochmal zurück. Dann kann ich mein Schloss entfernen, die Box öffnen, die Nachricht lesen. Prinzipiell möglich, ich brauche gar keinen Schlüsselaustausch, aber diese Variante löst kein Problem, weil ich kann immer noch hervorragend, auf dieser Folie ist das etwas genauer dargelegt, eine Man-in-the-Middle-Attacke starten, über die weder der Absender noch der Empfänger in der Lage wäre, sie zu detektieren. Das könnte ich nur machen, indem ich über einen sicheren Kanal Metainformationen austausche, an welcher Stelle ich in diesem Protokoll bin. Das Protokoll umfasst ja dreimal hin und her schicken von der Box. Und da trifft wieder das zu, was bei symmetrischer Kommunikation schon gesagt worden ist, symmetrischer Kryptographie. Wenn ich schon einen sicheren Kanal habe, warum mache ich mir denn den ganzen Aufwand? Also interessante akademische Gedankenspiele. Es gibt tatsächlich auch mathematische Algorithmen, mit denen man genau dieses Schema auf digitale Kommunikation anwenden kann. Aber wie gesagt, es löst keines der Probleme. Deswegen ist es auch nicht, hat es keine praktische Verbreitung erfahren. Bevor wir jetzt zu elektronischen Signaturen kommen, die das Problem lösen sollen, dass man nicht genau weiß, ist es denn wirklich der Absender, von dem ich annehme, dass die Nachricht auch kommt. Noch ein kurzer Exkurs zum Mythos der öffentlichen und privaten Schlüssel. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, einen Schlüssel veröffentliche ich irgendwo, dass jeder ihn sehen kann, einen behalte ich bei mir privat. Es gibt aber keine technische Unterscheidung, welches der öffentliche und welches der private Schlüssel ist. Wenn ich mich für asymmetrische Kryptographie entscheide, dann erzeuge ich immer ein Schlüsselpaar. Und dieses Schlüsselpaar hat die Eigenart, dass ich mit Schlüssel A Dinge verschlüsseln kann, die ich mit Schlüssel B entschlüsseln kann und umgekehrt. Also Schlüssel B kann ich dazu benutzen, Dinge zu verschlüsseln, die kann ich mit Schlüssel A entschlüsseln. Die Unterscheidung, in welches der Schlüssel öffentlich und privat ist, wird erst dadurch getroffen, dass ich diese Festlegung treffe und sage, okay, diese Hälfte des Schlüsselpaars veröffentliche ich jetzt. Dann und zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das tue, ab da muss ich natürlich auch konsequent sein und den privaten Schlüssel immer privat halten. Aber generell ist das eine Sache, die ich vollkommen frei entscheiden kann. Elektronische Signaturen. Wie funktionieren die nun? Ich möchte also eine Möglichkeit finden, außer in einer E-Mail zum Beispiel als Schluss zu schreiben mit freundlichen Grüßen Dr. Angela Merkel. Ich möchte eine Möglichkeit finden, wie ich sicher kommunizieren kann, dass ich derjenige bin, der die E-Mail abgeschickt hat und mein Kommunikationspartner kann sich auf diese Information verlassen. Dazu braucht mein Kommunikationspartner ein Schlüsselpaar, er hat sich also auch entschieden, asymmetrische Kryptographie zu benutzen und er veröffentlicht seinen öffentlichen Schlüssel. Und dann veröffentlicht er eine Information, die nicht geheim bleiben muss und mir bekannt ist und verschlüsselt die mit seinem privaten Schlüssel. Zur Erinnerung, was mit seinem privaten Schlüssel verschlüsselt worden ist, kann mit dem anderen Teil des Schlüsselpaars, also mit dem öffentlichen Schlüssel, der mir bekannt ist, entschlüsselt werden. Das tue ich auch und vergleiche sie, das, was ich da entschlüsselt habe, mit dem mir bekannten Original. Ich habe ja gesagt, die Information, die da verschlüsselt wird von meinem Kommunikationspartner, vom Sender der Nachricht, ist mir bekannt und muss nicht geheim bleiben. Und wenn die beiden übereinstimmen, dann weiß ich, sie ist von ihm. Konkret funktioniert das so, dass mit einem speziellen Verfahren aus der eigentlichen Botschaft eine Zahl gewonnen wird, die von dem Inhalt der Botschaft abhängt. Und diese Zahl wird letztendlich mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt und stellt eine Signatur dar. Ich empfange die Nachricht, berechne ebenfalls mit demselben Verfahren den Hashwert, den Zahlenwert aus der empfangenen Botschaft. Und dann nehme ich diesen Wert, den ich selber berechnet habe, und entschlüssele den verschlüsselten Wert in der Botschaft. Wenn die beiden denselben Wert haben, ist alles in Ordnung. Wenn sie nicht übereinstimmen, dann könnte es entweder sein, dass der Nachrichteninhalt manipuliert ist, weil aus dem erzeuge ich ja die Zahl, die ich vergleiche, oder die Nachricht nicht mit dem korrekten Schlüssel, also der verschlüsselte Hashwert, nicht mit dem korrekten Schlüssel erzeugt worden ist, nämlich mit dem meines Kommunikationspartners. Das kann ich nicht unterscheiden, welche der Gründe vorliegt, warum die beiden Werte abweichen. Aber wenn die beiden Werte abweichen, dann sollte ich der Nachricht nicht vertrauen. Okay, jetzt zum Thema PKI. Wie spielt das mit? Und eigentlich war der Titel der Erzählung ja irgendwas mit Vertrauen. Wenn ich eine Nachricht empfange, die mit asymmetrischer Kryptographie, so wie ich es eben erklärt habe, abgesichert ist und eine elektronische Signatur enthält, dann ist es natürlich noch wichtig zu wissen, ist der öffentliche Schlüssel wirklich der meines Buddy, mit dem ich kommunizieren möchte, oder nicht? Ja, das heißt also, wenn ich diese ganzen Verifikationen, die ich vorhin beschrieben habe, Hashwert entschlüsseln, selber einen Hashwert berechnen, vergleichen, ich das getan habe und die beiden stimmen überein, dann ist auch die Frage, naja gut, irgendjemand hat diesen Hashwert verschlüsselt und in die Nachricht gepackt, aber wer war das? Und da kommt jetzt die PKI ins Spiel. Das heißt, es gibt eine vertrauenswürdige Autorität, die mir versichert, dass der öffentliche Schlüssel und der zum Verschlüsseln des Hash benutzte private Schlüssel zusammengehören. Und die mir Informationen gibt über die Person, das Individuum, dem dieses Schlüsselpaar gehört. Ganz wichtig auch noch, die Autorität versichert mir auch, dass der im Zertifikat genannte Eigentümer den privaten Schlüssel auch benutzen kann. Also es reicht nicht, wenn ich so eine Autorität den Schlüssel vorzeige und hier irgendwie am Schlüsselring klempern lasse, sondern die Autorität muss auch sehen, kann ich den Schlüssel wirklich benutzen. Dadurch wird die elektronische Signatur komplett und es entsteht ein elektronisches Zertifikat. Und das Zertifikat, der öffentliche und der private Schlüssel, machen letztendlich eine digitale Identität aus. In diesem elektronischen Zertifikat stehen, wie gesagt, noch Angaben zum Eigentümer des Schlüsselpaars. Wenn es sich um ein Zertifikat handelt, das für die Kommunikation zwischen zum Beispiel Webserver und Client benutzt wird und Browser, dann steht da drin die Domäne des Webservers, also letztendlich sein Name. Wenn es sich um ein Zertifikat handelt zur E-Mail-Kommunikation, dann steht da die entsprechende E-Mail-Adresse drin, einige andere Angaben auch noch, aber diese Daten sind halt auch wichtig. Und wieder ein kurzer Exkurs zum Thema digitale Identität, habe ich jetzt gerade genannt, diesen Begriff, klingt wieder wie so ein Totschlagskriterium, Buzzword, aber letztendlich erfindet die Menschheit nie Neues. Das ist genau dasselbe Schema, das wir schon seit Hunderten von Jahren benutzen, um Menschen, Individuen eine Identität zuzuweisen. In den Anfängen waren es eben Pässe, Ausweise, über die wir uns ausweisen konnten und anderen Leuten zeigen und beweisen konnten, dass wir sind. Und jeder Pass vereinigte Daten, die nur mir gehören. Im elektronischen Zertifikat wäre das also das Schlüsselpaar, mit Informationen über mich. Also in traditionellen Pässen wäre das das Lichtbild, das Foto. Heutzutage ist es Foto- und Biometriedaten. Vor Hunderten von Jahren, als es mit der Fotografie noch nicht so verbreitet war, stand da ein Signalement drin, also eine textuelle Beschreibung des Aussehens, dessen, für die dieser Pass ausgestellt worden ist. Und Diese Informationen werden verknüpft mit öffentlichen Daten, Adresse, Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Es ist genau dasselbe Schema wie in elektronischen Zertifikaten, was hier zum Einsatz kommt und eben in Pässen und Ausweisen schon lange bekannt ist. Wie entsteht ein elektronisches Zertifikat? Letztendlich ist das ganz einfach. Der öffentliche Schlüssel wird mittels einer elektronischen Signatur beglaubigt. Da sind wir wieder an so einem Henne-Ei-Problem angekommen. Wie weiß ich, dass diese elektronische Signatur vertrauenswürdig ist? Nun ja, das Schlüsselpaar der beglaubigenden Agentur ist ebenfalls durch eine andere beglaubigt. Und hier stehen wir da und sagen, ja gut, das ist aber, das geht hier nur in Endlichkeit weiter. Weil jede Agentur muss wieder durch eine andere beglaubigt werden, das nimmt ja kein Ende. Und da sind wir jetzt bei Vertrauen. Ich muss irgendwann, also der Fachbegriff für solche Autoritäten oder Agenturen ist Certificate Authorities, beziehungsweise Zertifikatsautoritäten, deren einzige Aufgabe es ist, im Leben diese Zugehörigkeit von Schlüsselpaaren zu beglaubigen und Zertifikate auszustellen. Und da muss man einfach eine finden, der man vertrauen kann. Ganz generell sind ernstzunehmende CAs immer so aufgestellt, dass sie darlegen und offenlegen, transparent machen, wie sie arbeiten. Und wenn man sich diese Selbstauskunft durchliest und dann für sich entscheidet, ja, okay, ich glaube, die CA arbeitet sorgfältig, ordentlich, sichert ihr kryptografisches Material, ihre eigenen Schlüssel immer schön ab. Es gibt ein Konzept dafür, was passiert, wenn wieder mal ein Rechenzentrum abbrennt, alle diese Dinge. Wenn man das analysiert, durchdacht hat und feststellt, ja, das ist so, dass ich denken kann, die Zertifikate, die die CA ausstellt, haben wirklich Aussagekraft, sind belastbar, dann kann man sagen, der vertraue ich. Und dann ist es so, dass eine Zertifikatsautorität, der ich vertraue, dann vertraue ich auch implizit allen CAs, die durch diese vertrauenswürdige CA beglaubigt worden sind und den CAs darunter und den CAs darunter und so weiter und so fort. Und das kleine grüne Vorhängeschloss im Browser, was heutzutage nicht mehr grün ist, sondern schon wieder ein neues, neues Theme gibt im Browser, wo das nur noch unauffällig so grau dargestellt wird, aber dieses Vorhängeschloss, was in der Adressleiste des Browsers zum Beispiel auftaucht, das zeigt mir eben, dass zum einen die Kommunikation mit einem Server verschlüsselt ist und zum anderen aber eben auch, dass das Zertifikat von einer vertrauenswürdigen, entweder direkt oder durch die genannte Hierarchie, vertrauenswürdigen CA ausgestellt worden ist. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, Entschuldigung, mich hat noch nie jemand gefragt, willst du dieser CA vertrauen? Was erzählt er hier eigentlich? Und das ist jetzt eben interessant, weil letztendlich, nochmal kurz ein bisschen auszuholen, was sagt ein Zertifikat aus? Auf das Thema CA und Vertrauen kommen wir gleich nochmal zurück. Das Zertifikat sagt aus, zum Zeitpunkt der Ausstellung hat der Eigentümer des Zertifikats, eigentlich der Besitzer des Zertifikats, nachweisen können, dass er im Besitz beider Schlüssel des Schlüsselpaars war und sie benutzen konnte. Also das sieht die CA, wenn sie ein Zertifikat ausstellt. Dann sieht die CA, ich besitze die beiden Schlüssel und ich kann sie auch benutzen. Mit anderen Worten, ich kenne das Passwort zum Beispiel für den privaten Schlüssel. Wichtig ist, das heißt nicht, dass er im alleinigen Besitz ist. Denn diese Schlüsselpaare können auch als Datei vorliegen. Dateien kann man duplizieren, kopieren, auf USB-Stick speichern, im Backup ablegen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass es von dateibasierten Schlüsselpaaren nur eine einzige Version gibt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man diese Schlüsselpaare als Dateien vorliegen hat, dass der private Schlüssel unbedingt durch ein sicheres Passwort gesichert sein muss. Und dass ich, wenn ich den privaten Schlüssel benutze, bei der Eingabe eines Passworts für diesen privaten Schlüssel größtmögliche Sorgfalt walten lasse und darauf achte, dass niemand mich dabei beobachten kann, das Passwort eingebe. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Schlüssel in Hardware-Tokens gespeichert werden. Dann ist es so, dass diese Schlüssel nur in dieser Hardware existieren. Es gibt also zum Beispiel USB-Dongles, die das machen. Und diese Schlüssel verlassen diesen Token nie. Das heißt, wenn ich irgendetwas verschlüssele, dann wird nicht der Schlüssel aus dem Token geholt und der PC macht das zum Beispiel, sondern das zu verschlüsselnde, die zu verschlüsselnde Datei, die Information, wird an das Token geschickt und dort geschieht die Verschlüsselung. Und den verschlüsselten Text kriege ich wieder zurück. Und diese hardwarebasierten Schlüssel sind wesentlich sicherer und Zertifikate, die diese beglaubigen, sind wesentlich vertrauenswürdiger, weil ich eben davon ausgehen kann, dass diese Schlüssel nicht kopiert werden können. Generell ist es aber so, dass ein Zertifikat über dateibasierte Schlüssel und auch über andere Schlüssel direkt nach der Ausstellung ein wenig Aussagekraft verlieren, weil die CA sieht eben nur, wenn sie das Zertifikat ausstellt, dass ich im Besitz der Schlüssel bin und sie benutzen kann. Wenn ich die CA verlasse, wenn man es jetzt mal als Gebäude vorstellt, dann kann ich eigentlich schon, bevor ich das Gebäude durch die Tür verlasse, den Hardware-Token verloren haben oder jemand hat meinen Schlüssel kopiert. Deswegen kann man solche Zertifikate übrigens auch für ungültig erklären lassen. Generell ist es ja so, dass in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Ausweisdokumente, zumindest in Deutschland, eine zeitliche Beschränkung erfahren haben. Also Beispiel Führerschein. Führerscheine waren früher mal unbegrenzt gültig, hatten kein Endedatum. Inzwischen sind Personalausweis, Reisepass, Führerschein alle mit einem Ablaufdatum versehen. Bei Zertifikaten ist es immer schon so. Es gab noch nie elektronische Zertifikate, die unbegrenzt gültig waren. Aber es ist halt auch wichtig, vor Ablauf ihrer Gültigkeit zu sagen zu können, oh Moment, ich habe meinen Schlüssel verloren, jemand hat mich beim Passwort eingeben beobachtet, das Zertifikat, das müssen wir wieder zurückziehen, das müssen wir ungültig machen. Das funktioniert. Was sind vertrauenswürdige Zertifikate? Sie sollten eine kurze Laufzeit haben, weil ich hatte ja gesagt, nachdem das Zertifikat einmal ausgestellt worden ist, kann die CA eigentlich nicht mehr beobachten, die CA kann nicht beobachten, was ich dann mit meinem Schlüssel mache. Ob ich den verschenke, ob ich ihn irgendwo liegen lasse, sonst irgendwas, das weiß die CA halt nicht. Und wenn ich jetzt aber die Laufzeit des Zertifikats relativ kurz mache, heißt das, ich muss sie in relativ kurzen Intervallen erneuern. Und das bedeutet, dass ich in relativ kurzen Intervallen der CA wiederum nachweisen muss, ja, ich bin noch im Besitz des Schlüssels und kann ihn noch benutzen. Der zweite Gesichtspunkt ist, es sollten keine Wildcard-Zertifikate sein, weil das sowieso ein extrem fragwürdiges Konzept ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Informationen, die nur ich habe, also die Schlüssel zum Beispiel, mit Informationen verbunden werden, die meine Identität beschreiben. E-Mail-Adresse hatte ich angegeben als Beispiel Domains. Und bei Domains ist es so, es ist möglich, rein technisch ist es möglich, dass ich nicht für jede Domain, die ich besitze, ein eigenes Zertifikat anlegen muss, sondern ich kann sogenannte Wildcard-Zertifikate bauen, in denen drinsteht, als Beispiel, dass das Zertifikat gültig ist für alle Hosts, die als Domain-Ende haben, google.com. Und dann kann ich ein solches Zertifikat nehmen und kann es auf einen Server anwenden, der die Seite maps.google.com surft. Ich kann sie für docs.google.com benutzen, für search.google.com. Und ich kann sie prinzipiell für alle Domänen benutzen, die google.com als Ende haben. Sprich, zum Ausstellen des Zertifikats, wo mir die CA meine Identität beglaubigt, weiß die CA eigentlich gar nicht, was ich danach damit machen möchte. Deswegen aus Sicht des Vertrauens Wildcard-Zertifikate eher nicht. Ja, und dann sollten ausführliche Certificate Practice Statements im Zertifikat verlinkt sein, sodass ich sofort nachschauen kann, wie arbeitet die CA, hatte ich vorhin schon gesagt. Das ist wichtig, wenn man einschätzen möchte, kann ich der CA vertrauen oder nicht. Dann findet man im Zertifikat, kann man im Internetbrowser zum Beispiel einfach anklicken, Zertifikatsinformationen anzeigen und in vertrauenswürdigen Zertifikaten findet man dann dort einen Link zu diesen CPS, in denen zum Beispiel eben auch so Sachen angegeben sind, wie ob die Schlüssel hardwarebasiert sind oder nicht. Zu den einzelnen Signaturtypen, das was ich jetzt gerade erzählt habe, wie eine Signatur aussieht, eine elektronische Signatur, was die aussagt und so weiter und so fort, gibt es natürlich auch entsprechende Informationen vom Gesetzgeber. Wir sehen hier die Unterscheidung in einfacher, fortgeschrittene und qualifizierte. Die einfachen Signaturen ist das, was ich vorhin im Beispiel gesagt hatte, wenn man unten an die E-Mail dran schreibt mit besten Grüßen Dr. Angela Merkel, dann zählt das als elektronische Signatur, weil es in der E-Mail ist. Und das ist immer eine einfache, weil halt null Aussagekraft. Fortgeschrittene elektronische Signaturen sind die, über die ich jetzt die ganze Zeit schon gesprochen habe. Und qualifizierte elektronische Signaturen, da ist der hier aufgeführte Punkt 3 sehr wichtig. darf ausschließlich in der Signaturausstellungseinheit gespeichert und angewendet werden, der Schlüssel. Und das ist genau das, was ich vorhin zu Hardware-Schlüsseln erzählt hatte. Das heißt, qualifizierte elektronische Signaturen können nur mit solchen Hardware-Schlüsseln erstellt werden. Und interessanterweise entspricht die der originalen Unterschrift, also die, die ich handschriftlich unter ein Papier setze, und kann tatsächlich die Schriftform ersetzen. Und davon existieren aber Ausnahmen. Also zum Beispiel kann ich einen Arbeitsvertrag nicht mittels einer, auch nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur kündigen. Da muss immer die Schriftform eingehalten werden. Und wer sich mal anschauen möchte, wie sowas abgeht und wie aufwendig man das gestalten kann, der kann sich mal bei der IANA nach dem Thema DNSSEC Keysigning umtun. Das ist quasi die Neuerstellung der Signaturen für DNSSEC. Und die werden zwecks des besseren Audit Trails eben gefilmt, live übertragen, und man kann sie archiviert als Videos auf YouTube finden und sich das Ganze mal anschauen, wie man dort mit solchen Sachen umgeht. Und da wird die höchste Sicherheitsstufe angewendet. Ja, zurück zum Thema PKI und wie entscheide ich eigentlich, ob ich einer CA vertraue? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das klingt irgendwie alles so. Keiner von uns, keiner derjenigen, der hier zuhört oder in der Zukunft vielleicht mal das Video finden wird, nicht keiner, ganz wenige davon haben sich schon mal darüber Gedanken gemacht und tatsächlich von Hand entschieden, ja, der CA vertraue ich oder nein, der vertraue ich nicht. Warum ist das so? Ist das alles, was ich erzählt habe, einfach Quatsch oder passiert irgendeine Magie? Und die Antwort ist, es passiert Magie, weil das Betriebssystem, die Anwendung teilweise auch, nehmen mir das ab als Anwender. Das heißt, in einem Betriebssystem und in Anwendungen, zum Beispiel Internetbrowsern oder E-Mail-Clients, gibt es eine Liste von CAs, die das Betriebssystem oder die Anwendung als vertrauenswürdig ansieht. Und ich als Anwender sage letztendlich nicht explizit, ja, dieser CA vertraue ich, jener vertraue ich nicht, sondern die Mehrheit, ohne es zu wissen, hat diese Entscheidung outgesourced an Betriebssysteme und Anwendungen. Und das kann man natürlich auch wieder rückgängig machen. Jetzt, wenn man das weiß, so wie ich das erzählt habe, könnte man ja an die entsprechende Stelle gehen, eine Konfiguration von Betriebssystemanwendungen, und könnte dort die Liste der CAs löschen. Und dann würde genau das passieren, was ich vorhin gesagt habe, das passiert ja nie. Man würde jedes Mal bei jeder Webseite, die man ansurft, jeder E-Mail, die man kriegt, die so abgesichert ist, einen Dialog angezeigt bekommen, wo drin steht, was ist das denn für ein Zertifikat, möchtest du dem vertrauen oder nicht? Wer nicht so radikal vorgehen möchte und erstmal alle CAs aus dem System löscht, der kann sich Informationen holen, wenn man das weiß, kann man sich das anschauen. Es gibt eine immer aktuell gepflegte Liste, ich habe hier nur drei Beispiele rausgesucht, die, wie gesagt, entsprechend mit Links hinterlegt sind. Wo man sich Informationen holen kann, welchen CAs vertraut wird, wie die Prozeduren sind, was ein CA erfüllen muss, damit Mozilla zum Beispiel oder Windows dieser CA vertraut. Das kann man sich halt durchlesen bei Interesse und dann eben auf dieser Basis einige fundierte Entscheidungen treffen. Diese und auch die nächste Folie enthalten jetzt viele Links. Auf ein paar Folien waren schon Links zu sehen. Unten in der rechten Ecke der Präsentation sieht man eine Adresse, die auf eins meiner GitLab-Repos zeigt. Dort ist der Quelltext und eine Live-Version dieser Präsentation, die wir hier sehen, verfügbar. Und dort kann man auch die Links dann direkt anklicken, wenn man sich das Ganze im Browser anschaut, oder eben im Quelltext die URLs kopieren und dann diesen Links folgen und die entsprechenden Ressourcen aufrufen. Ging das schon mal schief? Ja, ich habe ja gesagt, man muss lange drüber nachdenken, vertraut man einer CA, und man könnte jetzt sagen, ja, die Browserhersteller und die Betriebssystemhersteller, die machen das bestimmt total sorgfältig. Ja, aber wie bei allen Dingen kann das halt schief gehen. Es gab diverse Fälle in der Vergangenheit, in der nicht allzu fernen Vergangenheit, wo ganze CAs so kompromittiert wurden, dass sie entweder komplett schließen mussten oder nochmal neu aufgesetzt werden mussten. Beispiele dafür sind hier Punkt 2 und 3, Commodore Gate und DigiNotar. Interessant ist aber auch, und speziell jetzt, ist ja gerade wieder Vorratsdatenspeicherung anlasslos in der Diskussion und diese ganzen Themen. Ich sage sowas nur ungern, weil es rückt mich in die Nähe von Verschwörungstheoretikern, aber auch staatliche Akteure und der Staat an sich in demokratischen verfassten Körperschaften sind vor Versuchung nicht gefeit. Der vierte Punkt, dem nachgeht, beschreibt nochmal ausführlich, dass es tatsächlich in Frankreich, also nicht in irgendeinem dritten Weltland, sondern in Frankreich, in einem Land der Europäischen Union, ist es dazu gekommen, dass eine Regierungsagentur dabei erwischt worden ist, wie sie SSL-Zertifikate ausgestellt hat, mit denen es möglich war, Google-Seiten zu übernehmen. Ja, das heißt, eine französische Regierungsagentur hat Zertifikate ausgestellt, die dann auf Webserver geladen, und diese Webserver haben so getan, als ob sie offizielle Google-Seiten sind, waren sie aber nicht. Man könnte jetzt sagen, das geht also so, dass es Cyberkriminelle machen können und auch Regierungen. Man könnte auch sagen, dass die hier alle kriminell waren. Je nachdem, es ist aber wichtig, dass gibt da so einen berühmten Spruch, wo ein Trog ist, sammeln sich die Schweine. Es ist schwierig. Also man sollte mit der nötigen Skepsis rangehen, und je sensibler Informationen sind, die man überträgt, Stichwort Dissidenten, desto genauer sollte man sich überlegen, was mache ich hier eigentlich und vertraue ich denen wirklich oder kann ich ihnen vertrauen? Ich hatte vorhin schon gesagt, eine Möglichkeit ist natürlich, alle CAs zu löschen, die das Betriebssystem als vertrauenswürdig angesehen hat. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann auch seine eigene CA aufsetzen. Das heißt, man kann selber zu einer solchen Agentur werden, die Zertifikate verteilt, erstellt und ausgibt. Und wenn man eben besonders sensible Informationen austauschen möchte, dann kann man durchaus in der eigenen Community eine CA erstellen, mit dieser CA eigene Zertifikate ausstellen und dann nur den Zertifikaten vertrauen, die diese eigene CA erstellt hat. Das macht natürlich Probleme, weil, wie gesagt, in einer geschlossenen Community ist das problemlos möglich, da kann ich das tun. Aber andere Kommunikationspartner vertrauen mir unter Umständen zu Recht nicht als CA. Wie geht's dann? Also man könnte sich dann darauf einigen, wenn zwei Communities eben der Meinung sind, sie möchten miteinander kommunizieren oder ihre Mitglieder möchten miteinander kommunizieren, dann könnte man eine CA entweder erstellen oder finden, der beide vertrauen können und die eigenen CAs jeweils durch diese übergeordnete CA beglaubigen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Cross-Zertifizierung, aber das mache ich hier nochmal als Stichworte, weil da sind eigene Vorträge durchaus gerechtfertigt zu den Themen. Prinzipiell möglich ist es also, das zu lösen und eben eine eigene Community-CA zu bauen, wo ich dann ganz sicher sein kann oder relativ sicher sein kann, dass sie auch genau nach meinen Community-Guidelines geführt wird und die entsprechenden Materialien und Zertifikate sicher sind. Das ist eine andere Möglichkeit. Als kurzen Ausblick vielleicht noch folgende Informationen oder Denkanstöße. Das Schema oder die Technologie der PKI und der elektronischen Zertifikate, wie ich sie jetzt gerade vorgestellt habe, ist nicht ideal. An verschiedenen Punkten dieser ganzen Technologie gibt es Stellen, die besser gemacht sein könnten, sowohl aus technischer Sicht wie auch aus organisatorischer Sicht. Aus technischer Sicht ist ein Beispiel dafür, es gab Estland ist ja prinzipiell ein Vorreiter bei Digitalisierung. Und das ist auch richtig so. Allerdings beruhen die entsprechenden EIDs in Estland auf dem, was ich hier vorgestellt habe. Und es gab in der Vergangenheit tatsächlich mal ein großes Problem. Dort war der Schlüssel einer CA kompromittiert worden und daraufhin mussten 57.000 von diesen EID-Karten ausgetauscht werden. Das ist natürlich ein gewaltiger Aufwand, und dazu kommt noch, wenn ich mein Staatswesen tatsächlich so digitalisiere, dann ist es auch so, dass es nicht möglich ist zu sagen, okay, 57.000 Karten sind ausgefallen, da arbeiten wir jetzt mal ein bisschen dran und in einem Monat haben die Leute neue. Weil dann können die Leute in diesem Monat nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, sozusagen. Das heißt, wenn sowas passiert, muss es unglaublich schnell für Ersatz gesorgt werden. Wenn man sich als Vergleich Deutschland als Referenz heranzieht und sagt, okay, wir haben 80 Millionen plus minus Einwohner, davon brauchen 60 Millionen einen Ausweis. Wenn ich das noch ein bisschen organisatorisch teile und dann eine der Teil-CAs kompromittiert wird, die nur 6 Millionen Zertifikate ausgestellt hat, dann sind das schon 10-mal so viel, wie es damals in Estland war. Und diesen Aufwand darf man nicht unterschätzen. Das ist echt schwierig, auf einen Rutsch so viele auszustellen. Und wie gesagt, wenn ein Serverzertifikat ungültig wird, dann, ja gut, die Leute, die den Server betreiben, für die ist das vielleicht unschön, aber noch nicht wirklich ein Problem. Aber wenn man sich vorstellt, dass überall da, wo ich heute einen Personalausweis brauche, ich mit meinem Zertifikat vorstellig werden muss und das dann 3 Wochen lang nicht geht, das wird zu einem Riesenproblem. Also das ist etwas, was so ein bisschen dem Einsatz wirklich als digitaler Identitätsnachweis für Personen im Weg steht. Und das zweite, eine sehr interessante Sache ist noch, dass Zertifikate, so wie ich sie gerade beschrieben habe, funktionieren tatsächlich genau wie Ausweise heutzutage. Ja, wenn ich einen Ausweis vorzeigen muss, dann sieht derjenige, dem ich den Ausweis zeige, alles, was draufsteht. Obwohl das eigentlich dafür, was er eigentlich vorhat, nicht wichtig ist. Also warum interessiert sich jemand in der Verkehrskontrolle dafür, was für ein Geschlecht auf meinem Ausweis steht, was mein Geburtsdatum ist oder sonst wie? Ist eigentlich egal. Und in Zeiten der Corona-Pandemie war es so, dass dort speziell das sichtbar wurde, weil es gab ja mal eine Zeit, wo man in bestimmte Geschäfte nur durch Vorzeigen des Impfausweises kam und der musste durch Vorzeigen des Personalausweises abgesichert werden, dass es auch wirklich meiner ist. Und da haben Leute, Geschäftsmitarbeiter, die eigentlich keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, plötzlich durch Blick auf meinen Personalausweis Informationen über mich erlangt, die eigentlich nichts angehen. Und die EU hat gerade ein Projekt laufen, wo versucht wird, eine digitale Identität zu schaffen, wo das genau nicht mehr sein muss. Wo ich also wirklich als jemand, der die Kontrolle ausführt, nur die Informationen kriege, die für die Aufgabe, die ich habe, also zum Beispiel Verkehrskontrolle, auch wirklich wichtig sind und mit meiner ID verknüpft sind und nicht alle Informationen per se. Sehr interessanter Punkt. Ich hoffe, da wird sich in nächster Zeit auch was entwickeln, aber die EU arbeitet ja jetzt nicht ganz so schnell und agil, was im Bereich der Sicherheit und des persönlichen Datenschutzes auch sehr, sehr, sehr zu bevorzugen ist. Aber da hoffe ich definitiv drauf, dass da entsprechende Fortschritte gemacht werden. Ja, wo kann man mehr über diese genannten Themen und das, was ich jetzt hier ausgeführt habe, lernen? Prinzipiell, Internet ist dein Freund. Es gibt da das Konzept der RFCs. Ich habe hier mal 4 Stück aufgeschrieben, wo man anfangen kann. Da sind natürlich dann wieder andere RFCs drin referenziert. Da kann man sich reinwühlen. Wenn man also wirklich in die Tiefe gehen möchte, ist das eine gute Quelle. Und ansonsten gibt es eben auch diverse Tutorials, die im Netz zu finden sind. Und ich selber habe natürlich auch aus diesen und anderen Quellen geschöpft. Deswegen hier auch nochmal abschließend auf der letzten Folie einige Links. Die ersten 4 sind dafür da, dass ich überhaupt erstmal in der Lage war, diese Präsentation aufzustellen. Und die letzten 3 sind Informationslinks, wo man sich weitere Informationen zu den Themen holen kann. Das erste ist ein Tutorial, das nicht von mir stammt. Das zweite ist ein Link zu einem Open-Source-Projekt, das Werkzeuge zur Verfügung stellt, das ich erstellt habe, das Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen ich eine solche CA verwalten kann. Und der letzte Link schließlich ist ebenfalls ein Open-Source-Projekt von mir, mit dem sich solche Zertifikate und digitale Identitäten, wie ich sie eben beschrieben habe, dazu verwenden lassen, digitale Zeitstempel zu erzeugen, also quasi eine Art Notarservice. Und mit diesen digitalen Zeitstempeln kann ich dann kryptografisch sicher nachweisen, dass bestimmte Dokumente oder Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit bereits existiert haben und seit diesem Zeitpunkt nicht verändert worden sind. So viel zunächst zur Präsentation und zur Erzählung als solchem. Ich würde damit jetzt beschließen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe noch für Diskussionen und Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Tja, ich wünsche erstmal einen schönen guten Tag. Der Titel der Erzählung heute ist Vertrauen in der digitalen Kommunikation. Das ist erstmal ein bisschen sperrig.
Hallo.
Wunderschönen guten Tag, auch live.
Hallo, hörst du mich? Du hörst mich, ne?
Jawohl.
Sieht das für mich auch? Weiß ich nicht. Kann man jemanden zeichnen? Ja, perfekt. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Fand sehr schön die praktischen Beispiele, die du gebracht hast. Besser als manche Vorlesungen, die ich in der Uni hatte. Also mein Signal-Agent hat mir signalisiert, dass das Internet erstmal keine Fragen hatte, die wir gefunden haben. Aber hat einer der hier Anwesenden irgendeine Frage? Schweigen im Walde, das siehst du gar nicht, ne? Also du siehst nur mich.
Das werde ich als gutes Zeichen. Dann habe ich schon alles beantwortet.
Aus dem fernen Thüringen bis nach Potsdam.
Ja, ich war lange nicht mehr in Potsdam.
Sehr gut, also nicht sehr gut. Das ist also schade eigentlich.
Das letzte Mal hat dort Günther Jauch noch gewohnt. Ich weiß nicht, ob er das immer noch tut.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht, das ist ja sehr privat. Das ist ja auch okay so. Keine Fragen, irgendwas? Möchtest du noch irgendwas ergänzen zu deinem Vortrag oder so? Irgendwas?
Ja, ich habe festgestellt, inzwischen, während der Vortrag lief, werde ich wieder von der Geschichte überholt. Ich hatte mir gemerkt, ich bin jemand, der gerne mal von vor 50 Jahren erzählt. Wer eins der Beispiele war ja Telegrafie. Wer Wert darauf legt, noch ein Telegramm verschicken zu können, muss das unbedingt bis 31. Dezember tun. Dann ist dieser Dienst Geschichte in Deutschland.
Oh.
Ich muss also scheinbar den Vortrag nochmal überarbeiten und mir ein anderes Beispiel nehmen aus der Telegrafie.
Das ist auch witzig. Okay. Ja, dann vielen Dank für deinen Vortrag und auch für, dass du jetzt live beim Q&A dabei warst. Ich möchte noch eine Ansage in eigener Sache machen. Es sind noch unglaublich viele Engelsschichten offen für heute Nachmittag. Und auch wenn ihr jetzt im Stream guckt und sagt, ah, oh, aber ich sitze ja zu Hause und kann gar nichts machen. Doch, du kannst Signal Angel werden. Also da brauchen wir auch noch einige und wir brauchen auch an allen Stellen Videomixer und Heralde und so weiter. Also guckt ins Engelsystem unter engelsystem.ccc-p.org und sucht euch eine Schicht aus. Vielen Dank.